Ihr hört das lesewütige Kaffeekränzchen bei Radio Dreieckland oder vielleicht auch in einem anderen freien Sender eurer Wahl. Wir stellen heute Knastromane vor, beziehungsweise sie wurden gerade vorgestellt. Und zwar hatten wir Willkommen in Falconer von John Cheever, dann Das angehaltene Leben von Maurizio Torchio und schließlich einen englischen Roman, der sicher bald übersetzt wird, The Mars Room von Rachel Kushner. In allen drei Büchern sitzen die Hauptpersonen für längere Zeit im Knast, für sehr lange Zeit teilweise sogar, oder das kürzeste ist, glaube ich, 10 Jahre. Ne? Und ich glaube, das ist was man sich selbst kaum vorstellen kann. Allerdings, unsere Autoren und Autorinnen waren auch alle selbst nicht im Knast und haben sich da rein versetzt. Und mich würde als erstes interessieren, wie packen Sie das denn literarisch an? Also wie wird Unfreiheit, Gefangensein in Worte gefasst? Sieglinde, wie macht das der John Cheever?
Ja, gibt es einmal die Form der Klage, die Mitgefangenen öfters äußern und sagen wir, sind sogar so gefangen, dass wenn ein Atomkrieg kommt, kriegen wir auch wieder ein Obdach, weil uns kann man nicht freilassen. Oder es wird beschrieben als Enge, wenn man durch einen langen Tunnel, wo nur eine Person und vielleicht eine, die einem entgegen durchpasst, zum Speiseraum geht. Oder als Enge und Unfreiheit bei den Regeln. Man darf bei Tisch nur mit dem Nachbarn reden, weil um Deals zu vermeiden, wenn jemand vorbeikäme und stehen bliebe. Also es ist ja auch eine sinnvolle Regel, aber die Gefangenen leiden trotzdem darunter.
Und kommt es für dich rüber, wie er das beschreibt, dieses Gefangensein? Wird für dich da was vorstellbar?
Ja, schon. Ich meine, unsereins kann sich das ja kaum vorstellen, aber es ist in diesem Buch so gut beschrieben, dass sich das einem schon mitteilt. Und dieser Fergert, der entflieht diesem Gefühl, indem er einfach in die Vergangenheit geht und sich schöne Dinge aus seinem Leben ausmalt und dann in Gedanken frei ist. Mhm. Ja, so wird es meistens gemacht.
Tommy, ich glaube, bei Maurizio Torchio, da ist das ganz viel Teil davon. Du hast ja auch schon ein Zitat vorgelesen, in dem sehr klar rauskam, also wo so gesagt wurde, niemand hat mehr Hoffnung als der Gefangene.
Ja, erstmal ist Torchio also wirklich richtig im Knast. Ja? Mhm. Also er beschreibt die reine Knastwelt, er öffnet das, indem er schon im ersten Kapitel beschreibt, wie man reinkommt. Ja? Also mit dem kommt einer aus dem Freigang zurück und wie er dann durchsucht wird und so, diese entwürdigende Prozedur. Und er beschreibt auch andere Sachen ganz detailliert. Er beschreibt eigentlich zwei Knäste, also erst die Insel, auch schlimm, wohl ein noch schlimmerer Knast, und dann später den Knast, in dem er ist, ein 100 Jahre altes Gebäude, aufgebaut wie eine Matrioschka, heißt es, glaube ich, diese russischen Puppen, wo immer wieder, also, und wo im Innersten kann dann die Isolationsgefangenen leben. Mhm. Ja. Es gibt dann auch verschiedene Klassen von Häftlingen, aber er ist schon hauptsächlich natürlich bei den harten Jungs, ja, weil das ist seine Umgebung.
Mhm. Und dieses Gefühl von Gefangensein, in was für Worte kleidet er das?
Also ich finde erstmal die Sprache schon wahnsinnig, also von diesem, er verwendet wenig Adjektive, es sind sehr, sehr kurze, präzise Sätze, ja, und trotzdem schafft er das, also diesen Kosmos dann irgendwie derartig entstehen zu lassen, ja, dass man sich wirklich im Knast fühlt, wenn man das Buch liest, okay. Ja. Es ist nicht schlimm, ja, man kann das gut aushalten, ja, aber es ist eben auch er ist da auch schonungslos, er zeigt schon die Härten, die dieses Knastleben hat. Und das ist vielleicht eine der Stellen, die ich da vorgelesen habe, vor dieses Zitat, ja, dass man Hoffnung braucht. Ja. Mhm. Aber diese Person, dieser unbekannte Ich-Erzähler, setzt sich da nicht hauptsächlich damit auseinander, was danach kommt. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wo man merkt, ja, da er sinniert manchmal über seine Entführung nach. Deswegen habe ich das auch vorgelesen. Er hat zu der Entführten dann doch, die kommt in seinen Träumen dann doch häufig vor. Ja.
Also. Tina, wie ist das bei Rachel Kushner, dieses Gefühl des Gefangenseins? Wie bringt sie das rüber?
Also ich fand bei
Bei dem Roman The Mars Room fand ich gerade am Anfang die Busfahrt eine ganz faszinierende Episode, weil das ja quasi wie so eine Art Übergang ist in die andere Welt. Mhm. Und das hat sie, finde ich, wirklich auf eine Art geschrieben, wo man auch so ein bisschen Gänsehaut bekommt, dass quasi die Fensterscheibe des Busses die Grenze markiert zwischen innen und außen. Mhm. Sie fährt durch eine Gegend, die sie schon kennt, in der sie war, als sie noch frei war. Sie hat fährt an einem Ort vorbei, an dem sie mit ihrem Freund in einer Kneipe gewesen ist. Mhm. Sie fahren an einem Vergnügungspark vorbei. Mhm. Sie imaginiert oder halluziniert bedrohliche Schatten irgendwo am Ende der Landstraße und bildet sich ein, das sei eine Art Apokalypse, und es stellt sich dann aber nur als Schatten von Bäumen heraus. Also das fand ich unglaublich eindrücklich, wie quasi so eine Fensterscheibe von einem Bus einen Menschen trennen kann von seinem alten freien Leben. Mhm. Und die zweite eindrückliche Episode kommt am Schluss des Romans. Da gibt es einen Fluchtversuch. Und da fand ich es ganz auffällig, dass sie da sozusagen schwelgt in Naturbeschreibungen. Also sie flieht durch diese eher industrielle Agrarlandschaft, kommt dann, sie klaut einen LKW und kommt dann in einen Wald. Und das ist dann so eine, ja, also wirklich überschwänglich, fast ein bisschen übertrieben. Die Bienen summen, die Vögel zwitschern. Und das fand ich auch nochmal so einfach vom Literarischen her sehr, sehr gut gemacht. Mhm,
weil der Kontrast dann so stark, stark gemacht wird, genau. Und stark deutlich wird.
Ich finde das sehr wichtig, auch diese Gesellschaft in der Gesellschaft. Ne? Der Knast ist eine eigene Gesellschaft in der Gesellschaft. Ja? Und das, das ist das, was hier auch Torquio hauptsächlich reitet, glaube ich. Mhm. Also das nochmal deutlich zu machen. Ne? Auch dass im Endeffekt auch die Wärter und das ganze Personal dort auch mit dazugehört zu dieser anderen Welt, ja. Die wir jetzt als draußen nicht nur literarisch erfahren können.
Mhm. Moment. Mir ist auch noch was eingefallen, Birgit. Und zwar läuft auf dem Gang die ganze Zeit ein Fernseher, nur nachts nicht. Und die können ja durch ihre Gitterstäbe, mit denen die Zellen eben vorne abgeteilt sind, diesen Fernseher sehen. Und da laufen dauernd irgendwelche blöden Talkshows. Mhm. Und der Völker, der guckt dahin und denkt, ihr könntet segeln gehen, ihr könntet hiking gehen, ihr habt so viele Möglichkeiten. Warum sitzen die da
und quasseln? So wie wir hier.
Warum sitzen, das war auch gar nicht meine. Warum sitzen wir hier bei Bullenhitze in diesem Studio? Ja?
Circa 50 Grad, liebe Hörerinnen und Hörer.
Spendet ans Radio Dreigland für eine Klimaanlage.
Ja. Wir kommen zu dem, was Tommy gerade angesprochen hat, aber das war ein gutes Beispiel, finde ich, Sieglinde. Und zwar zu dem Herrschaftssystem Knast. Mit seinen eigenen Gesetzen, mit seinen eigenen Hierarchien und Machtkämpfen. Du hast gerade schon gesagt, im Grunde ist das alles, gehört das alles dazu, sowohl diese Wärter, die Sicherheitsbeamten, die Gefangenen. Beschreib mal, wie ist denn das Verhältnis zum Beispiel bei Maurizio Torquio zwischen Wärter und Gefangenen?
Ja, es ist immer ambivalent, ja, weil auch der Wärter ist auch immer wieder auch gegenüber halt, ja, also er ist zum Teil eben, er ist auch derjenige, gerade in Isolationshaft zum Beispiel, hast du vielleicht nur den, mit dessen Stimme du vielleicht hörst, wenn überhaupt, manchmal, außer wenn du da gefoltert wirst praktisch, dann hörst du, versuchen die überhaupt nicht mit jemandem zu reden, ja. Oder der hauptnamenlose Protagonist hier, der hat ein recht gutes Verhältnis komischerweise zu diesem Gefängnisdirektor, den er Kommandante nennt. Ja. Der besucht ihn wohl ab und zu auch mal in der Zelle und die reden dann auch. Ja. Andererseits sind natürlich die Wärter auch diejenigen, ja, die die Exekutive knallhart ausüben, ja, und ihre Macht auch zeigen. Also, und das Schlimme ist, Gefangene und Wärter zusammen verbünden sich gegen die Schwachen im Knast. Ja? Also die Schwachen werden nicht nur von den Gefangenen gequält, aber auch von den Wärtern. Ja? Also die Wärter trauen sich auch oft an die Starken nicht dran oder haben sogar regelrecht mit denen verbandelt. Ja? Aber die Schwachen, die werden von allen Seiten, auf die wird von allen Seiten eingedroschen. Das ist echt schlimm.
Gibt es eigentlich gar keine Aufsicht von außen, die dieses System sozusagen irgendwie kontrolliert oder so?
In diesem Roman nicht. Mhm. Also ich glaube, das auch absichtlich. Ich vermute, dass er es nicht ganz, also ich glaube, ich würde sagen, wenn ich ihn zeitlich verorten, würde ich ihn zwischen 1995 und 2005 so verorten. Ja, also es, ich glaube es nicht, weil der Knast ist kein moderner Knast, auf alle Fälle. Ja, hat, was ich so raushöre, ist nicht, dass er über supermoderne Schließanlagen verfügt. Und das ist, glaube ich, ähnlich wie bei euch, wie in den Büchern bei euch beiden. Das sind ja schon Romane, die einfach in einer anderen Zeit spielen. Ja.
Wie ist es denn jetzt eigentlich? Deine Hauptperson hat ja keinen Namen, gell?
Nee, hat keinen Namen.
Das ist ein Ich. Du hast gesagt, er hat den Wärter umgebracht, weil er nicht in diesen speziellen Trakt für die Verräter, für die Beschützenswerten, weil sie gegen die organisierte Kriminalität aussagen, also in diesen Verrätertrakt sozusagen kommen wollte. Kommt er denn dann da rein oder nicht?
Nein, da er den Wärter umbringt, kommt er sofort wieder in ISO-Haft.
Ach so,
also,
okay.
Es ist einfach so, das ist ein Spiel, das ist ein Machtspielchen auch von den Wärtern. Ja. Die wissen, er hat nicht ausgesagt und sie wissen, sobald sie ihn in den Trakt für Verräter bringen, ist er unten durch. Ja. Er gehört einer Organisation an, hat die Entführung im Namen einer für eine Organisation damals, also die entführte, beaufsichtigt sozusagen ein kleines Rädchen im System. Und die würden ihn umbringen, ja, wenn rauskommt oder wenn da was hängen bleibt. Und deswegen rastet er sofort aus.
Okay, also eine Art von Selbstschutz.
Und immer wieder werden solche Spielchen auch gemacht von Wärtern, immer wieder oder auch von Gefangenen untereinander, dass sie versuchen, bestimmte Stellungen zu erschüttern. Ja? Mhm. Also auch der Gefängnisdirektor, dem seine Stellung ist, auch erschüttert worden, dadurch, dass er eine Rolle gespielt hat beim Ausbruchsversuch, den es gab, wo sie eine Schwäche von ihm ausgenutzt haben, sozusagen eine Frau, mit der er liiert war, eine Angehörige von einem Gefangenen.
Also ein wirklich in sich geschlossenes, hartes System. Gibt es denn auch sowas wie Solidarität und Freundschaft?
Ja, ein bisschen. Ja. Es gibt Zellengenossen, sie sind oft zu zweit in der Zelle. Und zum Beispiel dieser Toro, der hat eine recht schwache Person in seiner Zelle und der schützt den aber trotzdem. Also so, er muss ihn dann mal, er wird mal fürchterlich verprügelt, dieser andere, aber er nimmt ihn auf, obwohl das seine Stellung gefährdet. Ja.
Tina, wie ist das bei Rachel Kushner? Ich glaube, das System unterscheidet sich ein bisschen von dem, was Tommy jetzt bei Maurizio Torchio beschrieben hat. Oder täusche ich mich?
Also das ist ja ein Frauengefängnis, was es da geht. Das stimmt jetzt vielleicht nicht wirklich, dass Frauen grundsätzlich netter miteinander umgehen, sicherlich nicht. Aber es gibt auf jeden Fall, es entstehen Freundschaften, habe ich am Anfang ja auch gesagt, in dem Bus. Es gibt Solidarität. Es gibt eine Szene, weshalb die drei aus dem Bus dann in Isolationshaft kommen, weil sie nach dieser 15-Jährigen, die dann entbindet, beistehen gegen den Widerstand der Wärterinnen und dafür werden sie dann bestraft. Also sowas gibt es schon. Mit den Wärterinnen ist es so eine Sache, die dort arbeiten, die hassen eigentlich die Frauen. Die würden irgendwie lieber im Männertrakt arbeiten. Die sagen, die Frauen, die streiten ständig, die heulen nur die ganze Zeit und beschweren sich. Also die sind irgendwie, es ist anscheinend ein Arbeitsplatz, den man sich jetzt nicht aussucht. Dann ist es so, dass es gibt eine Hackordnung natürlich auch, was Verbrechen angeht. Es wird zwar nicht immer über die Verbrechen gesprochen, es wird auch oft einfach ignoriert, aber es gibt trotzdem so eine Art Hackordnung unter den Frauen. Also das Klischee sagt, dass weiße Gefangene meistens Kindsmörderinnen sind oder betrunken Auto gefahren sind. Und die Schwarzen, die sind auch in der Überzahl, die sind eher die Chefinnen mit den wirklich schweren Verbrechen. Und wenn man dann im Todestrakt sitzt, dann ist man schon so eine Art Prominente.
Okay.
Also das ist natürlich alles sehr zynisch, aber so funktioniert
die
Hierarchie.
Die haben untereinander auch die Todestrakt?
Also die haben informellen Kontakt über alle möglichen Erfindungen, also man kann über das Röhrensystem, über die Abwasserkanäle kann man in Kontakt kommen, die bringen sogar fertig über die Toilettenspülungen Dinge von einer Zelle in die andere zu transportieren. Die kriegen es hin, selbst Alkohol herzustellen. Also das sind schon
irgendwie auch ganz findig.
Ganz schön findige Leute, ja.
Oh. Wie ist das in Falconer, Siglinde? Haben die, kommunizieren die miteinander? Haben die, betreiben die auch einen Handel?
Ja, die machen zum Beispiel aus jedem Stückchen Leder, wenn sie jemandem Stiefel klauen können, Uhrarmbänder und verkaufen die nach draußen. Oder aus den Blechlöffeln, mit denen man isst, machen sie irgendwelchen Schmuck. Also es wird gestohlen, wird schon viel. Aber richtige Gewalt zwischen den Gefangenen oder eine ausgesprochene Hierarchie in dem Flügel, wo der Farragut ist, gibt es, konnte ich nicht feststellen. Aber was ich interessant fand, war so ein ambivalentes Verhältnis zwischen Wärtern, also Herrschenden, mhm, und den Beherrschten, weil die Beherrschten ja in der Überzahl sind. Und es gibt immer Situationen, wo sie zusammen sind, im Speiseraum zum Beispiel, und, oder wo sie was machen können, was den ganzen Flügel verdirbt, wie ihre Matratzen anzünden. Und dann gibt es Qualm und dann muss da irgendwie evakuiert werden oder so. Und sowas passiert auch, als die Nachricht sich übers Radio kommt, dass in einem Nachbargefängnis 28 Wärter als Geiseln genommen worden sind. Mhm. Ich sage immer, die haben die an den Eiern. Wahrscheinlich sie haben sie gefangen, also mhm, so drücken die sich halt aus. Und da kriegen die alle Angst. Und zum Beispiel ein älterer Wärter sagt auch mal zum Farragut, der kann ja in diesen Büros da außen eingehen. Also mal die erste Möglichkeit, die ich habe, mich pensionieren zu lassen, die nehme ich wahr. Das ist mir hier zu viel Stress. Immer die Angst, wann gibt es eine Revolte, wann werde ich geschädigt? Und die Wärter wiederum können den Einzelnen in Isolierhaft stecken. Und das ist deren Macht.
Mhm, mh. Ja. Und du sagst auch, es gibt ja auch, ich meine, du hast in deiner Besprechung gesagt, von den Wärtern gibt es durchaus auch Grausamkeiten gegenüber den Gefangenen.
Also vom Gefängnisdirektor gibt es eine fürchterliche Grausamkeit. Mhm. Der schmeißt dem Farragut, als er wegen seinem Methadonausfall anfängt zu toben, einen Stuhl an den Körper und Farragut wacht auf mit einem Gips auf der Krankenstation am Bein und mit 22 Nähten am Kopf. Mhm. Ist also von dem sehr geschädigt, okay, worden. Während die Wärter eher relativ kooperativ sind, die wollen da ja auch leben. Das ist deren Arbeitsplatz.
Mhm. Mhm. Okay, ja. unterscheidet sich schon ziemlich stark. Ich frage mich auch, das spielt ja in den 70er Jahren, Willkommen in Falconer.
Das hört sich ja wie ein Reformknast an.
Also, so heißt der auch, Resozialisierungsinstitution.
Ich glaube, das ist ein bisschen vom System dann auch was anderes.
Es ist einfach so, ne? Es gibt, glaube ich, unglaublich verschiedene Knäste und wir können da nur so gucken, wie beschreiben das unsere Autorinnen und Autoren. Aber die Unterschiede, die bleiben einfach bestehen. Tina Rachel Kushner greift ja noch dieses andere wichtige Thema, auf das du auch schon angesprochen hast, wer landet im Knast und wer nicht und die Ungerechtigkeit des Rechtssystems auch in dieser Hinsicht. Nimmt es einen breiten Raum ein im Buch?
Also einen breiten Raum nimmt es nicht ein, aber es wird schon sehr deutlich, dass wenn die Protagonistin Romy Hall mehr Geld gehabt hätte, sie sicherlich nicht mit so einer Wahnsinnsstrafe aus dem Prozess rausgegangen wäre. Der Prozess wird schon relativ detailliert geschildert und sie hat eben so einen Pflichtverteidiger, der wie so eine traurige Witzfigur geschildert wird, der wirklich nicht viel ausrichten kann in ihrem Fall. Also der Prozess ist eine Farce. Da werden die Leute quasi am Fließband werden die abserviert und also das fand ich schon relativ eindeutig, dass da auch eine Haltung der Autorin dahinter steckte. Also dass das Buch jetzt jenseits seines Unterhaltungswerts auch eine Anklage des Systems ist. Mhm. Also wie ich in der Besprechung schon gesagt habe, die Kushner hat in einem Interview gesagt, das ist so, bei ihren Recherchen kam raus, das ist so, die meisten Leute sind arm, die im Gefängnis sind. Und das würde bedeuten, arme Leute sind grundsätzlich krimineller als reiche Leute. Und das kann einfach nicht sein. Also da stimmt einfach irgendwas am System nicht.
Mhm. Nichtsdestotrotz sitzen ja alle drei Romanhauptpersonen nicht unschuldig im Knast in unseren Büchern. Sie haben jemand getötet. Welche Rolle spielt das in den Büchern? Setzen sich diese Gefangenen damit auseinander mit ihrer eigenen Schuld? Tommy, macht das dein namensloses Ich bei Maurizio Torchio?
Also man muss schon sagen, der setzt sich damit insofern auseinander, er ist Teil einer Organisation gewesen, ja, also von daher nicht, schon von vornherein nicht unschuldig im Knast, und er denkt so ein bisschen, dass ihn die Wärter auch reingelegt haben, ja, also als er den Wärter umgebracht hat, ja, weil normalerweise sind die ja zu zweit oder zu dritt. Und er hatte den Eindruck, die wollen ihn provozieren, die Waffe. Jeder Gefangene weiß im Knast, wo irgendwelche Waffen versteckt sind. Und er konnte dann schnell eine Waffe dann irgendwie aus so einer Bank rausholen. Ja, und die haben ihn allein gelassen und es kam ewig keine Hilfe auch für den Wärter. Er hat ihn 37 Mal gestochen. Er bedauert ein bisschen danach, dass er sich vielleicht auf ein abgekartetes Spiel eingelassen hat, dass die das wollten, dass sie ihn gleich wieder, die vielleicht auch ein Problem hatten mit dem Wärter und den loshaben wollten.
Aber an diesen Menschen denkt er nicht und dass der jetzt dessen Leben beendet hat.
Nein, so nicht. Okay. So nicht. Eher vielleicht daran, dass es hätte vielleicht ein bisschen anders laufen können, dass er da einfach, weil er ausgeflippt ist, ja, dass das nicht unbedingt so klug war. Ja.
Okay. Sieglinde, wie ist es bei John Cheever? Weil der Farragut hat ja seinen Bruder getötet. Ja. Setzt der sich damit auseinander?
Nee, er sagt, der Bruder hat ihn so sehr provoziert und wollte ihn schon mehrfach ans Leben. Und er hat ihn nur mit dem Schürhaken geschlagen und der Bruder war betrunken und ist gegen den Kaminumrandung gefallen und so zu Tode gekommen. Während die Ehefrau gesagt hat, es wären 18 Schläge gewesen, und der Arzt, der dann Totenschein ausstellte, hat das auch bestätigt. Warum, weiß man nicht. Das wird nicht geklärt. Aber er fühlt sich berechtigt, so wie Kain und Abel, ist so ein bisschen Motiv auch dabei. Wenn der Vater oder wenn der Gott dessen Opfer oder dessen Wert größer schätzt als meinen, dann räche ich mich. So ähnlich.
Okay. Ist man, wenn man das liest, aber trotzdem auf Farraguts Seite, immer, ist man auch auf der Seite des namenlosen Ich bei Maurizio Torchio?
Das ist echt eine schwierige Frage, ja. Es ist so toll geschrieben, dass man schon auch bei ihm ist, ja, aber als richtige Identifikationsfigur taugt er nicht.
Romy Hall dagegen schon, also die taugt als Identifikationsfigur, die ist reflektiert und sie bereut ihre Tat, aber sie bereut sie jetzt nicht, weil sie diesem Stalker das Leben genommen hat, sondern sie bereut sie, weil sie ihr und das Leben ihres Sohnes damit zerstört hat. Und da würde sie wahrscheinlich schon vieles würde gerne rückgängig machen, aber sie bereut nicht, dass der Mensch durch ihr, dass er zu Tode gekommen ist, das sicherlich nicht.
Denkt sie darüber gar nicht nach, weil es ist ja schon, ich meine, man findet sicher viele Gründe, einen Stalker vielleicht auch umzubringen, trotzdem ist es halt ein getöteter Mensch.
Nee, also das muss man schon ganz klar sagen, sie hat mit dem keinerlei Mitleid. Also, und das kann man als Leserin, kann man es auch nachvollziehen, weil es wirklich eine grauenhafte Figur ist in dem Buch. Und das ist schlimm, aber man kann es nachvollziehen. Mhm. Es gibt noch eine andere Figur, die hat im Drogenwahn ein kleines Mädchen getötet. Und die ist im Todestrakt und hat in ihrer Zelle eine Art Altar eingerichtet, wo sie jeden Tag für das getötete Mädchen betet. Also es gibt schon auch Leute, die wirklich ganz, ganz tief bereuen in dem Gefängnis.
Der Stalker war ja selber schuldig und hat im Grunde, so kann man sagen, sein Leben verwirkt.
Das möchte ich jetzt nicht diskutieren.
Das ist etwas gewagt.
Sehr gewagt. Ja,
Demokratie glaub, ist es.
Ich glaube, wir verwirken unser Leben nicht. Weil ich stelle mir das ja so vor, dass im Knast man doch sehr schlecht sich selbst ausweichen kann. Man kann sich zwar lange selbst belügen, aber es ist doch schwierig, wenn man gefangen und allein ist, oder? Wie ist das bei deinem, das klang vorher in deiner Besprechung schon an.
Ja, das ist, es setzt ihn immer wieder zu. Er ist ja auch Phasen, die werden sehr, sehr intensiv beschrieben, der Isolationshaft ausgesetzt und da versuchen sie ihn wirklich klein zu kriegen. Und das kostet ihnen eisernen Willen, da überhaupt das zu, ohne verrückt zu werden, zu überstehen. Ja. Mhm. Also er ist dann oft wirklich nur noch auf, tatsächlich auf seinen Körper, nur noch Körper. Ja. Mhm. Also selbst die Kleidung haben sie ihm genommen, ja, und er hockt da ganz eng und trotzdem hält er durch. Ja. Mhm. Und das ist natürlich aber auch was, was ihm im Knast dann wieder hilft. Ja. Wer das einmal durchgemacht hat, ja, der hält dann alles. So ungefähr ist der Typ. Ja. Mhm. Ich halte alles durch. Mhm. Ich stehe das durch. Mhm. Und ich werde noch rauskommen.
Und wie ist das bei Rachel Kushner? Hat die auch mit sich selbst, nicht sie, die Autorin natürlich, sondern die...
Romy.
Wie heißt sie? Romy, genau.
Also es gibt schon auch mal so ein Zitat, was jetzt vielleicht dem ein bisschen widerspricht, was ich vorher gesagt habe. Sie sagt, in der Stille der Zelle kann es schon passieren, dass quasi so ein Gedanke sich festsetzt in deinem Hirn und man sich fragt, wie konnte man sowas nur tun? Und damit, es widerspricht vielleicht nicht ganz, weil sie, wie gesagt, sie bereut
nicht direkt an die Person. Mhm,
aber sie ist quasi erschrocken darüber, wie sie zu so einer Tat fähig sein konnte.
Mhm. Also, mein Ezekiel, der macht sowas gar nicht. Für den ist das im Grunde eine Riesenanpassungsleistung, dass er da überhaupt ganz gut zurechtkommt. Und er hat ja auch relative Privilegien, wie Schreibmaschine schreiben dürfen, Büroschlüssel, die er aber eher als selbstverständlich einordnet, weil er wird einmal ein verwöhnter Ostküstenprinz genannt. Mhm. Ja, also Privilegien sind für ihn was ganz Selbstverständliches. Aber also er reflektiert sich selber nicht so, aber er lernt ja so viel. Diese ganz ungebildeten anderen Mitgefangenen, die ein Sprechbedürfnis haben, da setzt er sich in und hört sich diese Aufschneidereien von irgend so einem Sexualprotz an. Und
also irgendwas passiert dann durchaus in ihm.
Ja. Mhm. Und dass er lieben lernt und sich wundert, was das überhaupt ist. Mhm.
Ja, das ist doch ein schöner Schluss. Damit kommen wir auch zum Ende schon dieses lesewütigen Kaffeekränzchen. Das ging wie immer rasend schnell vorbei. Bitte sag doch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, welche Bücher heute dabei waren.
Also ich hatte von Maurizio Torchio das angehaltene Leben besprochen, aus dem Italienischen von Annette Kopetzky und erschienen im Zollner Verlag Wien.
Und ich hatte von Don Chiva Willkommen in Falkener bei Dumont Buchverlag Köln 2013.
Und ich habe das leider noch nicht auf Deutsch erhältliche Buch von Rachel Kushner besprochen, The Mars Room. Die britische Ausgabe ist 2018 bei Jonathan Cape erschienen. Sie hat 340 Seiten und kostet 15,95 €.
Und das war das lesewütige Kaffeekränzchen mit Knastromanen. Bei Radio Dreieckland könnt ihr diese Sendung in der Wiederholung am Freitag um 11 Uhr hören. Und wenn ihr uns in einem anderen freien Radio gehört habt, dann natürlich nicht. Dann könnt ihr aber auf der Website rdl.de die Besprechungen nachhören und auch unser Geplauder. Im September gibt es eine neue Ausgabe. Da stellen wir Romane zum Thema Älterwerden vor. Vor allem interessiert uns der literarische Blick auf ältere Frauen. Bei Radio Dreieckland oder im Internet per Livestream am Donnerstag, 13. September um 16 Uhr. Und bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss. Tschüss.